Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Die Fußball-WM erlebt eine magische Messi-Nacht. Die argentinische Legende führt seine Mannschaft, führt den Titelverteidiger zum 3:0-Sieg gegen Algerien im Alleingang mit 3 Toren. Kansas kann es nicht fassen. Unfassbar mal wieder auch die Franzosen, denn erst komplett harmlos spielen sie danach herausragend. Und Kylian Mbappé, der dürfte Lionel Messi, den neuen WM-Rekordtorjäger, gleichauf mit Miro Klose, irgendwann sogar einmal übertrumpfen. Die ganz großen Namen heute Thema hier im WM-Podcast von NTV, Mbappé und Messi, aber auch Ronaldo und Kane. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NTV Sport, dem täglichen Podcast während der Fußball-Weltmeisterschaft. Wir schreiben den Mittwoch, 17. Juni, und melden uns etwas später als sonst, denn es gab ein 6-Uhr-Spiel zu deutscher Zeit, also ganz in der Früh hat Österreich gegen Jordanien gespielt und 3:1 gewonnen. Das wird aber erst im weiteren Verlauf der Folge Thema sein. Wir wollen reingehen natürlich mit dem ersten Spiel des gestrigen Abends, mit Frankreich gegen Senegal, mit großer Spannung erwartet worden, denn Senegal ist ein Geheimtipp von vielen, sicherlich auch zu Recht, hat wirklich in den letzten Monaten und Jahren gute Momente kreieren können. Frankreich natürlich neben Spanien der Top-Favorit, jetzt durch das spanische 0-0 gegen Kap Verde noch mehr in die Rolle des Top-Favoriten gerutscht. Und sie sind diesen Vorschuss-Lorbeeren in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall gerecht geworden, in der ersten aber auch gar nicht. Wir rollen das ganze Thema auf. Das Spiel hat eine gewisse Vorgeschichte, denn 2002 hat Senegal zum ersten Mal an einer Fußball-WM teilgenommen in Japan und Südkorea und hat im ersten Spiel, im Eröffnungsspiel gegen den damaligen Titelverteidiger Frankreich mit 1:0 gewonnen. Soweit kam es jetzt aber nicht, wenngleich Senegal in der ersten Halbzeit dem Führungstreffer deutlich näher war als die Franzosen. Von Frankreich kam überhaupt gar nichts. Total ungefährlich und harmlos und langweilig gespielt. Senegal dagegen mit immer wieder gefährlichen Tempogegenstößen hat dann dazu geführt, dass Nicolas Jackson der vergangenen Saison leihweise bei Bayern war, in den Pfosten traf, kurz vor der sogenannten Hydration Break, der Trinkpause. Anders als bei dem einen oder anderen Spiel hat das aber nicht für einen Bruch im Spiel der dominierenden Mannschaft gesorgt, denn Senegal war auch danach im zweiten von 4 Vierteln, wenn man so will, die bessere und gefährlichere Mannschaft, hatte noch eine absolute Mega-Chance mit der letzten Szene der ersten Halbzeit, kann die aber auch nicht nutzen. Senegal, das zur Pause führen muss, ist dann in der zweiten Halbzeit komplett auf verlorenem Posten. Frankreich legt eine ganz andere Gangart an den Tag, spielt sich etliche Chancen heraus. In der 58. Minute hätte es um ein Haar Elfmeter gegeben. Mbappé wird, die einen sagen klar gefoult, die anderen sagen nein. Ich würde mich so ein bisschen dazwischen orientieren mit Tendenz tatsächlich zu kein Foul, weil wir solche Elfmeter einfach zu häufig sehen. Klar, er kommt da mit Tempo rein, aber es ist jetzt auch noch so gerade im Bereich des Erlaubten, würde ich behaupten. Und der iranische Schiedsrichter hat es genauso gesehen, zu meiner Überraschung allerdings. Denn aus der Bundesliga sind wir gewohnt, dass in 300 Fällen 300 Mal Elfmeter gegeben wird. Wenn sich das Ganze am Video angeschaut wird, dann sieht sowas in der Super Slow-Mo natürlich auch tendenziell immer etwas fauliger aus, wenn man so will. Wir halten fest, es gab keinen Elfmeter, nicht mal eine Ecke, sondern Abstoß. So ging es dann weiter. 8 Minuten später allerdings war Mbappé dann glücklicher. Er trifft nach einem Zuckerpass von Michael Olise zum 1:0. Jackson erzielt danach direkt im Gegenzug ein Abseitstor. Deshalb kein Ausgleich. Es gibt auch nochmal eine gute Chance für Nicolas Jackson, der sehr unglücklich agiert hat da an vorderster Front der Senegalesen. In der 82. Minute macht dann der eingewechselte Bradley Bakola ein Kontertor zum 2:0. Es wird nochmal kurz spannend im Bay mit dem Anschlusstor in der 95. Minute, aber auch hier reden wir über wirklich nur ein paar Sekunden der Spannung, denn Kylian Mbappé mit einem unfassbaren Schuss aus etwa 27, 28 Metern zum 3:1 Endstand Und damit ist er jetzt alleiniger Rekordtorschütze von Frankreich vor Olivier Giroud. Am Ende, was bleibt? Für Senegal definitiv eine verpasste Chance. Ich hätte das Spiel gerne gesehen mit einer senegalesischen Führung. Das hätte nochmal interessanter und vielleicht auch aufschlussreicher werden können. Ansonsten hat man das Gefühl, Frankreich legt sich seine Gegner zurecht und sobald man dann irgendwie auch muss, dann kann man auch. Das wird sicherlich auch jetzt in der Gruppenphase überhaupt keine Probleme geben. Vielleicht im letzten Spiel gegen Norwegen, wenn die Norweger gegen eine schon qualifizierte französische Mannschaft da sie ein bisschen überraschen. Aber das ist dann letztlich auch unerheblich, gerade für die K.O.-Phase. Ja, ist das einfach eine unfassbare Qualität, die Frankreich besitzt, da immer noch ein bisschen was drauf satteln zu können und sich grundsätzlich ja eigentlich auf eine massierte Defensive auch berufen zu können. Das war allerdings in der ersten Halbzeit, wie gesagt, nicht immer der Fall. Senegal hatte seine Chancen. Ich würde sagen, das nehme ich zum Anlass, um dann jetzt nach New York direkt zu schalten, zu Roland Peters. Ihr habt ihn schon nach dem Brasilien-Marokko-Spiel gehört und ich frage auch jetzt nach einer neuen Standortbestimmung, wenn man so will. Die WM also mittlerweile so richtig in New York und New Jersey angekommen oder dominieren immer noch die Feierlichkeiten rund um den NBA-Champion New York Knicks?
Hallo Kevin, du erwischst mich auf der Rückreise vom Stadion in Manhattan. Hab mich hier irgendwo in den Hauseingang gestellt und hoffe, dass es nicht zu laut wird. Ja, die WM-Stimmung in New York ist weiterhin vor allem von den ausländischen Fans getragen, die immer wieder den Times Square invasieren. Super viele Bars zeigen das Turnier, viele gucken die Spiele, aber das dominierende Thema ist es bislang noch nicht. Und ich glaube, das liegt daran, dass es halt Vorrunde ist, dass es noch nicht irgendwie die absoluten Top-Spiele sind, dass es noch nicht um alles geht und dass am Donnerstag erstmal die Knicks Parade ist. Noch dazu sind die Fangemeinden fragmentiert in New York. Es ist eine super internationale Stadt. Heute, ich bin gerade hier an der Kneipe, wo das Argentinien-Spiel gezeigt wird. Die ist komplett rammelvoll. Draußen steht eine Traube an Argentiniern, die noch rein wollen. Aber es ist halt nicht so das Event. Aber ich glaube, das wird noch kommen. Insbesondere dann, falls dann irgendwelche Länder auch weiterkommen, die hier große Anhängerschaften haben in der Stadt. Und gerade bei lateinamerikanischen Mannschaften ist das der Fall. Kolumbien, Ecuador, Mexiko, Argentinien, Brasilien. Also da wird noch eine Menge passieren. Und wenn dann die USA sich auch noch qualifizieren sollten und weiter so spielen wie in ihrem ersten Spiel, dann glaube ich, wird hier wahrscheinlich auch der Baum brennen. Da bin ich mir relativ sicher.
Und wie chaotisch ist das eigentlich alles mit Blick auf die horrenden Kosten, die Ticketkosten für den ÖPNV? Da hat man ja die absurdesten Geschichten gehört. Wie läuft das da gerade?
Was die Anreise zum Stadion angeht, wir haben ja hier, werden mit Shuttlebussen hin und her gekarrt, aber für die Fans gibt es halt bei öffentlichen Verkehrsmitteln tatsächlich vor allem den Zug, der ja knapp $100 kostet pro Strecke. Man kann auch mit einem Rideshare hinfahren. Das habe ich auch schon selber ausprobiert. Da ist man wesentlich günstiger unterwegs, wenn man sich zusammentut. Ungefähr 70, $80 pro Strecke. Wenn man sich dann da zu dritt oder viert reinquetscht, dann ist das auf jeden Fall die günstigere Variante.
Und dann, Roland, brauche ich natürlich auch noch eine Bewertung von dir, von vor Ort, eine Bewertung des Spiels. Was ist dir besonders aufgefallen? Wie siehst du auch das Endergebnis? Ist das verdient? Geht das so in Ordnung?
Erstmal vorneweg, das Ergebnis ist gerecht. Aber auch nur aufgrund der zweiten Halbzeit. Weil in der ersten Halbzeit Frankreich kam überhaupt nicht ins Spiel. Senegal hat die sehr gut zugestellt. Frankreich ist nichts eingefallen. Dann haben sie irgendwann angefangen, immer nur Steilpässe auf Mbappé so aus dem Stand zu spielen. Was aber nichts gebracht hat, weil Mbappé wirklich eine schreckliche erste Halbzeit gespielt hat. Dem ist ständig der Ball versprungen, war unzufrieden. Die Senegalesen haben das ausgenutzt und haben immer einen Fuß dann dazwischen gehabt, sobald der Ball mal ein bisschen zu weit vom Fuß gesprungen ist. Also und hatten dann auch selber Chancen. Jackson hat an Pfosten geschossen. Kurz vor der Pause kommt ein Ball von Mané in die Mitte, der sich da eindrucksvoll durchsetzt im Strafraum und der sein Teamkollege schafft es, den Ball nicht, schafft es nicht aus wenigen Metern, den Ball im Tor unterzubringen. Also Frankreich hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn sie zur Pause hinten gelegen hätten, weil Senegal war klar das bessere Team. Und dann hat Frankreich dann umgestellt. Olise ist vom Flügel in die Mitte gerückt und dafür Dembélé auf rechts. Und dann kam die Offensivreihe da richtig ins Rollen mit Mbappé, Dembélé, Olise und Doué. Da ein Angriff nach dem nächsten Jahr. Also es war wirklich fast im Minutentakt. Da wurde dann Mendy, der Torwart der Senegalesen, zum besten Spieler eigentlich seines Teams. Nicht nur eigentlich, sondern er wurde zum besten Spieler seines Teams. Und was mir am besten eigentlich gefallen hat am ganzen Spiel, jetzt mal abgesehen von der Erkenntnis, dass Frankreich tatsächlich so spielt wie ein Top-Favorit, zumindest in der zweiten Halbzeit, war der Schiedsrichter aus dem Iran, der da wirklich fast alles hat laufen lassen, wo man häufig denkt, auch bei internationalen Spielen, boah, war das jetzt wirklich ein Foul, nur weil der hingefallen ist? Ja, der hat sich da überhaupt nicht beeindrucken lassen. Den Höhepunkt fand es dann aber allerdings, er hat das dann ein bisschen zu weit getrieben vielleicht, dass Mbappé gelegt wurde, zumindest dachten das alle im Stadion, im Strafraum, und er hat auf Ecke entschieden, bekam den Hinweis vom VAR, hat sich das angeguckt am Bildschirm und dann hat er sich umentschieden, aber nicht auf Elfmeter, sondern auf Abstoß, weil Mbappé nämlich den Ball zuletzt berührt hatte und Mané, der ihn unserer Meinung nach, also einhelliger Meinung auf der Pressetribüne, gefoult hatte, eben nicht am Ball war, sondern nur Mbappé getroffen hatte. Aber trotzdem, insgesamt fand ich das sehr erfrischend, gerade wenn man zurückdenkt an die erste VAR-WM, was ja eine regelrechte Elfmeter-Apokalypse war. Ja, jeder halbwegs angeschossene Arm war direkt ein Elfmeter. Ja.
Du hast jetzt Brasilien und Frankreich gesehen, wirst sicher auch das ein oder andere Spiel dann verfolgt haben. Wie gut hat dir Frankreich im Vergleich ja gerade zu Brasilien gefallen?
Frankreich hat mir in der zweiten Halbzeit schon sehr gut gefallen. Wenn die so weitermachen, dann sind sie auf jeden Fall einer der, wenn nicht sogar der Top-Favorit auf den Titel. Gerade weil Senegal halt auch keine Laufkundschaft war. Die haben den Afrika-Cup am grünen Tisch aberkannt bekommen. Die hatten Ewigkeiten kein Pflichtspiel mehr verloren. Die Qualifikation ohne Niederlage überstanden und so weiter und so fort. Die haben auch gut mitgespielt. Wie gesagt, waren überlegen in der ersten Halbzeit. Also Frankreich war richtig gut. Und wenn ich sie jetzt gegenüberstellen würde mit Brasilien, die ich ja hier gesehen habe, auch besser als Brasilien. Brasilien war nicht so dynamisch. Frankreich hat da mehr Potenzial, glaube ich. Brasilien, die waren so auch massig, aber trotzdem schwerfälliger als Frankreich. Wenn Frankreich will, dann schalten die einfach einen Gang nach oben und dann geht die Post ab. Das war bei Brasilien nicht zu erkennen. Natürlich, sag niemals nie, das kann sich auch noch ändern. Vielleicht mausert sich Brasilien ja zur Überraschung des Turniers, wer weiß. Aber ich würde, wenn ich drauf wetten müsste, würde ich sagen, nein. Frankreich auf jeden Fall auf einem anderen Niveau als Brasilien. Und wenn ich das noch hinterher schieben darf, wenn ich dazu dann zum Beispiel auch Spanien mir angeguckt habe, die auch als Turnierfavorit gehandelt werden, sind die auch nicht auf dem Niveau gewesen wie Frankreich heute.
Danke nochmal an Roland Peters. Wir werden ihn im weiteren WM-Verlauf das ein oder andere Mal definitiv noch hören, denn das Turnier, es geht ja in New York erst so richtig los. Machen wir weiter mit dem zweiten Spiel der Gruppe. Das hat um Mitternacht deutscher Zeit angefangen und es war ein durchaus unterhaltsames, überraschend spannendes lange Zeit zwischen Norwegen und dem Irak. Norwegen, einer von vielen Geheimfavoriten bei dieser WM, also Norwegen, Senegal, Irak, generell wirklich eine anspruchsvolle Gruppe, die Frankreich erwischt hat. Irak so ein bisschen das Streichergebnis und das zeigt sich auch nach diesem Spiel. Der Irak verliert es 1-4, obwohl man gut gespielt hat über weite Strecken, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit richtig nah dran war. Der Irak ja generell erst das zweite Mal dabei, 1986 in Mexiko mit 0 Punkten raus und man steht auch nach 4 WM-Partien bei 0 Punkten. Norwegen das vierte Mal nach 38, 94 und 98 am Start und das erste Mal mit so einer Mannschaft, die man zum erweiterten Favoritenkreis tatsächlich zählen kann. In der 29. Minute stellen sie das zum ersten Mal unter Beweis. Erling Haaland drückt den Ball rein nach einem tollen Angriff. In der 39. allerdings gleicht der Irak völlig überraschend aus. Ayman Hussein zum 1-1 per Kopf. Der hat eine bewegte, eine ziemlich traurige Geschichte hinter sich. Seine Mutter hat ihn überredet, weiter Fußball zu spielen, denn irgendwann hat er gesagt, eigentlich muss ich mich um meine Familie kümmern, denn er ist zwölf Jahre alt, verliert Ayman Hussein seinen Vater durch Al-Qaida-Terroristen, die ihn töten. Dann verschwindet wenige Jahre später auch noch sein Bruder in einem IS-Gebiet, also auch der mutmaßlich das Opfer von Terroristen. Und jetzt erzielt Ayman Hussein auf der Fußball-Weltbühne das 1-1, zwischenzeitlich 1-1 gegen Norwegen. Damit geht es nicht in die Pause, denn Erling Haaland erzielt ein weiteres Tor, 43. Minute. Er erläuft einen zu kurzen Rückpass. Das war wirklich komplett dämlich von den Irakern. Da haben sie eine bessere Ausgangslage verschenkt. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit haben sie dann auch noch 2-3 Top-Chancen vergeben. Also eigentlich müssen sie hier mit einem Unentschieden rausgehen oder reingehen in die Halbzeitpause. In der zweiten Halbzeit verwaltet das Norwegen über weite Strecken und erzielt dann die Entscheidung in der 76. Minute. Leo Østigard, ehemaliger Verteidiger von St. Pauli, köpft eine Ecke ein zum 3-1. Das ist noch nicht der Endstand. Zum Abschluss fällt noch ein Eigentor von Irak-Torschütze Ayman Hussein. Der trifft also auch auf der anderen Seite. Es gab vorher ein strittiges Handspiel der Norweger, hätte man noch abpfeifen können, vielleicht sogar müssen. Sei es drum, Norwegen gewinnt am Ende in Boston mit 4-1 und wird der Favoritenrolle gerecht. Zittert letztlich nur eine Halbzeit lang. Irak in dieser Gruppe wirklich chancenlos. Der Irak spielt am Montag 23 Uhr in Philadelphia gegen Frankreich. Norwegen trifft auf Senegal Dienstagmorgen 2 Uhr in New York. Also Senegal, die können jetzt 2 Spiele in Folge in New York bzw. New Jersey absolvieren. Wir gehen dann jetzt rüber nach Kansas City. Das war der letzte Spielort dieser WM, der noch kein Spiel gesehen hatte zu diesem Zeitpunkt. Und das Warten hat sich gelohnt, würde ich sagen. Argentinien oder Kansas erlebt einen Lionel Messi in absoluter Galaform. Messi egalisiert den Torrekord von Miroslav Klose, steht jetzt bei 16 Toren, genauso wie der deutsche Torjäger. Klose hat in 24 Spielen 16 Mal getroffen. Messi steht jetzt bei 27 Spielen und 16 Toren, hat ja auch 2 WM-Teilnahmen mehr. Wie auch immer, Messi, der absolute Goat, nicht nur an diesem Abend. 2 Abseitstore in der Anfangsphase gefallen. Messi erzielt das erste, dann Faiz Chaibi. Da dachte man erst, Algerien würde in Führung gehen, aber es war abseits. In der 17. Minute dann das 1-0 durch Messi. Algerischer Torwart Luka Zidane, Sohn von Zinedine Zidane, sieht da nicht gut aus. Sieht dann noch schlechter aus beim 2-0 in der 60. Minute. Den Schuss muss er parieren oder zur Seite. Es war ein Schuss von McAllister, den lässt er nach vorne prallen und Messi steht dann da, wo ein Strafraumstürmer stehen muss. Die Frage ist, darf er überhaupt noch auf dem Platz sein? Kann man vielleicht mal aufwerfen, denn in der 30. Minute steigt Messi total überhart ein gegen den algerischen Kapitän Mandi. Mindestens eigentlich eine gelbe Karte, aber es gibt nicht mal gelb. Offenbar sind irgendwie alle Spieler gleich, aber Messi ist dann doch noch ein bisschen gleicher. Habe ich nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall Messi noch auf dem Platz, macht das 2-0 und macht sogar das 3-0 aus dem Rückraum. Darf sich dann kurz danach Standing Ovations abholen, wird ausgewechselt. Nico Paz kommt rein und es ist ein argentinischer Sensationsabend mit 3 Messi-Toren. Eine unfassbare Show abgeliefert und wir schalten jetzt einmal ganz kurz zu unserem Mann in Kansas City. David Bedürftig meldet sich aus dem Bus.
Ja, grüß dich, Kevin. Ein Hallo und schönen guten Morgen nach Deutschland. Ich befinde mich hier gerade auf dem Rückweg vom Arrowhead-Stadion im Bus. Ich hoffe, man versteht mich. Und hier ist nämlich der Megastau, wie es oftmals so ist bei den Spielen in den USA. Aber das passt. Superlative ist auf jeden Fall das Stichwort dieses Abends. Messi, Messi, Messi. Ein unfassbares Spiel. Ein Statement, WM-Historie, 16 Toren schließt er mit Miroslav Klose aus, auf und ist WM-Rekordtorschütze. Mal gucken, wie viele Tore da noch folgen werden, dieses Turnier. Und ja, es war einfach unglaublich. Also die argentinischen Fans haben schon beim Warmmachen so eine Stimmung gemacht. Messi wurde frenetisch gefeiert und dann viel besser hätte er und hätten die Fans sich das ja nicht vorstellen können, was er geleistet hat. Unglaublich, ich hätte es auch nicht so gedacht. Erstes Tor nach einer Viertelstunde, dann legt er noch 2 so eine Dinger nach. unglaublich. Selbst ich saß neben verschiedenen Journalisten aus Algerien, die haben irgendwann auch nur noch mit den Köpfen geschüttelt und sich verbeugt, wie viele andere, oder beziehungsweise das ganze Stadion hat sich verbeugt, aber dass dann auch die Algerier sich verbeugen mussten und die Messi-Messi-Rufe hörten gar nicht mehr auf. Einfach unglaublich und ja, hochverdient das Spiel gewonnen. Er ist wirklich der Unterschiedsspieler. Manche nennen ihn den GOAT, den greatest of all time. Kann man jetzt wahrscheinlich auch so sagen. Also ich würde es jetzt nicht behaupten, aber es gibt auf jeden Fall gute Argumente dafür. Und das war wirklich WM-Geschichte. Er hat sich die Krone nochmal aufgesetzt. Er zeigt, dass mit Argentinien zu rechnen ist, dass mit ihm zu rechnen ist, auch bei dieser WM. Dass er einfach befreit jetzt aufspielen kann und nicht mehr den Druck hat, unbedingt diesen Titel für Argentinien gewinnen zu müssen. Den hat er schon gewonnen, aber ja, hat gezeigt, könnte durchaus noch ein weiterer folgen.
Danke an David. Ich hoffe, er ist natürlich dann irgendwann gut nach Hause gekommen. Also das Verkehrschaos ist definitiv eines der Themen, eine der Randgeschichten dieser WM schon jetzt. Blicken wir noch auf die letzte Partie des Tages, des Morgens, wenn man so will. Österreich schlägt Jordanien mit 3:1 in San Francisco. Österreich mit dem WM-Comeback nach 28 Jahren Abstinenz. Schon die Hymne wurde sehr stolz und inbrünstig vorgetragen, kann man nachvollziehen. Auch Ralf Rangnick hat es sichtlich genossen, der deutsche Trainer in Diensten des Teams Austria. Jordanien mit dem ersten WM-Spiel überhaupt, einer von 4 Debütanten in diesem Jahr, hat mutig angefangen. Ordentlich nach vorne gespielt, aber nach 20 Minuten trifft Österreich, trifft Romano Schmid, der Bremer, zum 1:0 mit einem Traumtor in den Winkel. Jordanien steckt nicht auf und wird für die Mühe belohnt. In der 50. Minute erzielt Ali Olvan das erste historische Tor für Jordanien bei einer Fußball-WM. Verdient, wirklich, haben sich belohnt für eine gute Leistung bis dato. Danach muss sich Österreich erstmal schütteln, drückt aber und bekommt ein Tor abgepfiffen nach Ecke, trifft Arnautovic, aber zuvor gab es ein Handspiel und dementsprechend kann man das auch schon dann mal abpfeifen. In der 76. Minute allerdings gibt es erneut eine Ecke und dann trifft Arnautovic beziehungsweise sorgt mit dafür, dass ein Eigentor fällt zum 2:1 für Österreich. Aber Arnautovic ist dann doch noch der Torschütze mit der letzten Szene des Spiels. Es gibt Handelfmeter für Österreich. Arnautovic nimmt sich die Kugel und trifft zum 3:1 Endstand gegen Jordanien. Damit Österreich schon nach dem ersten Spieltag auf Kurs 16. Finale. Ein Punkt, dann ist es ganz sicher, notfalls als Dritter. Österreich spielt jetzt gegen Argentinien Montag 19 Uhr in Dallas und Algerien gegen Jordanien ist die Parallelpartie Dienstag 5 Uhr morgens in San Francisco. Jordanien spielt also zweimal in Folge in der Stadt der Golden Gate Bridge. Und wir gucken dann jetzt auf den heutigen WM-Tag, WM-Tag 7. Damit endet dann auch der erste Gruppenspieltag. Die Gruppen K und L starten, also die letzten 8 Teams, die steigen heute ein. Zum einen Portugal mit Cristiano Ronaldo gegen die Demokratische Republik Kongo. 19 Uhr Anstoß in Houston wird gespielt. Die DR Kongo war ja 1974 schon mal dabei als Zaire. Ist eine ganz traurige Geschichte, damals eine heftige Diktatur und die Spieler von Zaire standen unter brutalem Druck. Das war alles andere als eine Feel-Good-Story, um es vorsichtig zu formulieren. Diesmal soll das anders laufen. Als DR Kongo tritt man jetzt in der Formation natürlich erstmals an. Man hat in der Qualifikation Kamerun, Nigeria besiegt und dann in den internationalen Playoffs im entscheidenden Spiel Jamaika geschlagen. Portugal natürlich aber in diesem Spiel klarer Favorit. Ronaldo wird sicherlich besonders motiviert sein nach der Messi Galanacht. Danach wird auch ein Harry Kane und wird die englische Nationalmannschaft motiviert sein. Mit England tritt so der nächste der Top-Favoriten oder der letzte der Top-Favoriten steigt dann ins Turnier ein. In Dallas wird gespielt, 22 Uhr Anstoß gegen Kroatien, ist übrigens das erste von 4 rein europäischen Duellen in der Gruppenphase. Und an der Stelle schalten wir dann zu einem absoluten England-Experten. Er berichtet für The Independent über die englische Fußballnationalmannschaft. Richard Jolly. Wird England denn diesmal endlich Weltmeister?
Can England end 60 years of hurt and win something? I mean, in theory they can. The reality is they probably won't. England's World Cup record is a reason why. If you look at all of their tournaments, they've only ever reached a semi-final actually in Europe. If you look at the current team, there are clearly some outstanding players and there are some areas of strength, but there are also some concerns. Defensively, they're very reliant on John Stones, who has not really played very much for Manchester City this season. There's always the question if England can keep the ball well enough, which has proved their undoing plenty of times in the past. If you think of the Croatia semi-final in 2018 or the Euro 2020 final against Italy, they haven't played particularly well against the better teams they faced under Thomas Tuchel so far. Senegal and Japan, yes, they weren't competitive games, but it doesn't bode well. So my guess is they probably won't win it.
In der Theorie schon, sagt Richard, aber außerhalb Europas stand man noch nie im Halbfinale. Das sind also keine guten historischen Vorzeichen, wenn man so will. Und Richard sagt am Ende auch, sie schaffen es dieses Mal wieder nicht. Wenn aber Thomas Tuchel den Titel nicht holt, ist er dann auch weg? Wie ist da die Ausgangslage?
I don't think so. Not unless it's a really bad tournament. Firstly, because Tuchel enjoys managing England at the moment. We'd have to see if that remains the case if they have a bad tournament. But he has less of the pressure of some of his predecessors, in part perhaps by not being English and not living all the year in England. But I also think the FA don't really have any other strategy. They want Tuchel to succeed. They want him to work. They don't have anyone else lined up. And they probably always thought that Euro 2028 was the better chance to win something.
Nein, hier ist Richard überzeugt. Die FA, also der britische Fußballverband, der englische Fußballverband, setzt komplett auf Tuchel und glaubt, die Heimeuropameisterschaft 2028 ist ohnehin eher das Turnier der Engländer und da hat man dann noch größere Chancen auf den Titel. Es gibt also auch derzeit keinen Schattentrainer, es gibt keine Alternative zu Thomas Tuchel. Wenn es jetzt nicht so komplett schlecht läuft, dann wird er weiterhin Trainer bleiben. Was hat sich denn Thomas Tuchel bei der Kaderauswahl gedacht? Es wurde ja kein Kader von den Topfavoriten so heiß und hitzig diskutiert, auch in internationalen Medien wie der von Thomas Tuchel.
It was a squad that raised a few eyebrows. Some of the players that weren't in it, Cole Palmer, Phil Foden, Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold, Adam Wharton. So what was Thomas Tuchel thinking? Well, firstly, he based a lot of it on the success of the squad in the September international break last year, where he really liked the chemistry that he had. And that was when they beat Serbia 5-0, the best result and the best performance of his time in charge. But I think he felt that that worked really well. And for different reasons, some of those big name players weren't there. But also part of his thinking is he basically wants two players for every position. And he's quite content for some of the backups to see themselves as backups. He's also quite content for some of them to be a like-for-like replacement. So, for instance, Bukayo Saka's deputy is Noni Madueke, who is much of a touchline-hugging right winger than, say, Cole Palmer, who, if he plays on the right, will look to come in field. England have got a lot of number 10s. They've picked Rodgers and Bellingham as the two main ones in the squad. There's Eberechi Eze, who can play there as well. That meant three more were left out in Foden and Palmer and Morgan Gibbs-White. Tuchel tried using Foden as a number 9 a couple of times. It didn't really work. On the subject of Harry Maguire, it was quite interesting. He doesn't think that Maguire really would have been good as a fourth or fifth choice centre-back in terms of his attitude around the camp. I think Maguire's reaction to being left out showed he probably felt he deserved to be starting. Trent Alexander-Arnold is an interesting one, potentially a really damaging one, given that Reece James has had injury problems. But it felt from a while off that Tuchel wanted versatile players in backup so that he's got three options at both left back and right back, really, because Livramento and Jed Spence can play either side.
Tuchel setzt also auf bestmögliche Chemie im Team, sagt Richard, nicht auf die großen Namen, zwei Spieler pro Position. Und dementsprechend sind auch wirklich einige Härtefälle dabei, also einige Topspieler, die es nicht in den Kader geschafft haben. Ein Spieler ist natürlich definitiv unbestritten, das ist die Sturmspitze der Spieler, auf denen offensiv alles zugeschnitten ist, Harry Kane. Wird das jetzt die Harry Kane WM?
Well, he's obviously had an incredible year for Bayern Munich. There's also a theory that him playing for Bayern helped England, because Kane has often turned up injured for major tournaments or semi-injured. He certainly wasn't fully fit in the Euros last time around. This time he's missed some of the games towards the end of the season for Bayern. Perhaps he'll be fully fit. And he's a player who has improved himself relentlessly through the years. And so now at 32, 33, he's even better than before. And he's got incredible mental strength. The missed penalty in 2022, it doesn't seem to have harmed him at all. You would imagine if England get a penalty in the World Cup, Harry Kane will absolutely be on it.
Er hatte eine überragende Saison bei den Bayern gespielt, diesmal wohl auch komplett fit. Das unterscheidet nochmal die Ausgangslage zu vergangenen Turnieren und dementsprechend kann England da frohen Mutes sein. Harry Kane hat sich ja auch im Laufe der Karriere ständig verbessert, ist dann in seinen 30ern nochmal besser geworden, besitzt auch eine große mentale Stärke und dementsprechend ist sich Richard sicher, wenn der nächste Elfmeter kommt, dann landet der definitiv im Tor. Wie sieht denn aber ein möglicher Weg ins Finale aus? Hier in Deutschland sprechen wir natürlich immer über ein mögliches Achtelfinale gegen Frankreich. Was da am Horizont erscheint, wie sieht das bei England aus?
And one of their potential routes, if they win their group, is Mexico in the Azteca in the last 16, which should be fantastic. I know there's some of the English press very much hope that is the case, so they can go there. But then after, even if they get through there, maybe it's Brazil in Miami. So one of those two might spell the end for England.
Also Mexiko, möglicher Gegner im Aztekenstadion im Achtelfinale. Die britischen Journalisten hoffen alle drauf, wollen unbedingt zu diesem Spiel nach Mexiko, was sehr stimmungsvoll werden dürfte. Brasilien könnte im Viertelfinale in Miami warten. Da würde ich persönlich sagen, die Engländer sind ohnehin besser besetzt. Aber ja, hat Richard natürlich auch einen guten Punkt. Das könnte genauso gut dann enden. Brasilien in Miami klingt auch nach einem krassen Heimvorteil. Also hier steht einiges an Hürden parat für die Engländer auf einem möglichen Weg dann ins Finale. Und damit gehen wir jetzt in die letzte Gruppe dieser Weltmeisterschaft, die noch ins Turnier starten wird. Um 1 Uhr nachts deutscher Zeit in Toronto wird gespielt zwischen Ghana und Panama. Ghana muss ja ohne Starspieler Thomas Partey auflaufen. Es gab da Anklagen wegen mutmaßlicher Vergewaltigung in den vergangenen Jahren. Kanada hat genau aus diesem Grund die Einreise verweigert. Und Ghana hat jetzt alles versucht, auch über Schnellverfahren an Gerichten, da jetzt noch eine Entscheidung zugunsten des Spielers herbeizuführen. Aber erstmal wurde alles abgewehrt und dementsprechend dürfte es jetzt nicht mehr klappen und sie müssen wahrscheinlich auf Partey verzichten im Spiel gegen Panama. Ghana hat ja auf den Trainer Otto Addo mit seiner deutschen Vergangenheit gesetzt. Nach den Spielen im März wurde der aber entlassen. Es gab ja die 1:5 Klatsche in Österreich, ein 1:2 in Deutschland und dann hat man Tabula Rasa gemacht. Carlos Queiroz, der zuletzt den Iran bei der WM trainiert hat, vor 4 Jahren in Katar, der Portugiese, ist jetzt an der Seitenlinie. Einen Deutschen gibt es allerdings noch im erweiterten Stab und zwar als technischer Direktor ist ja Vinny Schäfer am Start. Panama, auch die haben Deutschlandbezug, werden trainiert vom Ex-Bundesliga-Torjäger Thomas Christiansen. Panama zum zweiten Mal nach 2018 auf der WM-Bühne am Start. Zum ersten Mal wird dabei sein Usbekistan, der letzte Debütant, der ins Turnier einsteigt. Im Aztekenstadion in Mexico City, 4 Uhr morgens geht's los gegen Kolumbien. Usbekistan mit Trainer Fabio Cannavaro spielt so eine Art Zentralasien-Catenaccio. Voll auf Defensive wird gesetzt. In der Defensive spielt auch der größte Star. Es ist Kusanov, Innenverteidiger von Manchester City. Kolumbien aber natürlich Favorit. Auch ein kleiner Geheimtipp aller 2014, als man ja mit James Rodriguez im Viertelfinale stand. Und wir hören jetzt von Johannes Skiba, dem Südamerika-Experten-Podcaster, eigenen Podcast zu Südamerika, Gol Olympico hat er, Link in der Folgenbeschreibung zu finden. Wir hören jetzt von Johannes, was denn in diesem Jahr von Kolumbien zu erwarten ist.
Also Kolumbien kann für eine Überraschung sorgen, jetzt nicht unbedingt mit dem WM-Titel, aber ich glaube, die könnten wirklich eine sehr gute Rolle bei dieser WM spielen. Die Offensive ist tatsächlich herausragend, also Lucho Díaz, braucht man eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Der funktioniert halt auch in der Nationalmannschaft. Lucho ist absoluter Leader auch im Team. Man hat so ein bisschen auf der Mittelstürmerposition ganz, ganz viel probiert in der WM-Quali oder auch schon seit Jahren eigentlich und nie da diese eine konsistente Spitze gefunden. John Córdoba spielt auch immer noch der Ex-Mainzer, Ex-Köln und ich glaube sogar Hertha hat er auch nochmal. Ist jetzt 33 und aber es ist jetzt nicht der Stammstürmer. Sie haben jetzt halt mit Luis Suarez, der zufällig auch heißt wie Luis Suarez, jemanden, der die portugiesische Liga auseinandergeschossen hat. Also er wurde Torschützenkönig mit, ich glaube, 28 oder 27 Toren, hat jetzt auch 11 Länderspiele, 5 Tore, wobei da ein Viererpack dabei war gegen Venezuela. Aber wenn du den ins Laufen bekommst, also wenn der nur ansatzweise so gut trifft wie in der Liga, bei Sporting, dann müssen sich einige in Acht nehmen. Was auch super interessant und auch irgendwie faszinierend ist, ist James Rodriguez. Ich meine, kennt man ja auch als Spieler. ist ja in den letzten Jahren rumgetingelt, zuletzt, ich glaube, Minnesota, davor in Mexiko, davor in Brasilien, davor irgendwie Griechenland und Katar, irgendwie sowas. Und auch nie so groß auf viel Spielzeit, nicht viel am Stück auch gespielt, gar nicht so viel gescored in den Verein. Und was Trainer Nestor Lorenzo, übrigens auch in Argentinien, gemacht hat, ist, er hat ihn zum Kapitän gemacht vor, ich glaube, 2 Jahren zur Copa America. Und er kam zu dieser Copa America in den USA 24 und hatte, also er war beim FC Sao Paulo zu der Zeit oder war sie sogar vereinlos, ich weiß gerade nicht. Auf jeden Fall hat er 1 Jahr lang fast keine Spiele gemacht und er wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt, weil er einfach Unfassbares gemacht hat. Super viele Torvorlagen, also gerade so Standards ist Kolumbien brutal, also die Standards von James und dann die riesigen, wuchtigen Innenverteidiger, sei es Davinson Sanchez, sei es Mina, sei es Dieter, die sind alle so brutal kopfballstark. Und dann, ja, also was ich sagen wollte, James auf jeden Fall, den darf man nicht abschreiben. Also der ist, auch wenn er jetzt wieder nicht viel gespielt hat und da auch irgendwie jetzt seinen Vertrag, glaube ich, auflöst, der ist jetzt mit 34, kann der nochmal immer noch dieser Unterschiedsspieler sein. Aber man muss natürlich sagen, Copa America ist dann vor 2 Jahren natürlich nochmal ein anderes Niveau als jetzt diese Weltmeisterschaft. Aber ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf diese kolumbianische Mannschaft.
Was hat denn Kolumbien für Schwächen? Also was muss man da unbedingt wissen?
Was man bei Kolumbien immer wieder sieht, auch in den letzten Jahren, zieht sich so ein bisschen durch. Individuelle Patzer auf jeden Fall, also so ein bisschen unsauber auch in Aufbauspiel und viele unnötige Gegentore, also nicht, also die verteidigen auch kompakt, auch wenn das die Gegentorzahl jetzt nicht so widerspiegelt, die du eben genannt hast, hatte ich übrigens gar nicht so sehr auf dem Schirm, aber es gibt immer wieder dann auch diese Momente, diese Aussetzer, sei es von den Innenverteidigern, sei es von den Sechsern, das zieht sich so ein bisschen durch und spricht so ein bisschen für vielleicht fehlende mentale Stärke, so ein bisschen, ist aber jetzt auch nur von mir von außen so eine Schlussfolgerung, die ich so manchmal bei Kolumbien ziehe. Aber insgesamt funktioniert auch die Mannschaft. Also wenn sie das so ein bisschen hinbekommen, da wirklich sauber auch zu spielen, irgendwie keine dummen Fehler zu machen, auch zum Beispiel Richard Rios von Benfica ist auch so ein super Beispiel. Im zentralen Mittelfeld an sich super Sechser, an sich super Achter, technisch herausragend, ist auch mit dem Futsal groß geworden, auch in Brasilien ausgebildet worden, also einer der besten Spieler, die Kolumbien hat, aber trotzdem hat er auch teilweise als einer der besten Spieler, als Führungsspieler immer wieder mal so Dinger, Ballverluste eben so im Aufbauspiel auf der Sechs dabei, die du dir so nicht leisten darfst eigentlich, ne? Aber wenn sie so Sachen vielleicht jetzt hinbekommen, dann wäre das schon mal eine große Schwäche, die sie abstellen können. Und das kann man ja abstellen.
Danke an Johannes Kieber ein weiteres Mal für die Expertise zu den südamerikanischen Startern. Der 6. und letzte mit Kolumbien startet dann in einigen Stunden auch ins Turnier in die WM 2026 rein. Und das soll es dann gewesen sein mit einer intensiven Folge mit sehr vielen O-Tönen zu den verschiedenen Starspielern, zu den Top-Nationen und natürlich mit einem Lionel Messi im absoluten Fokus nach dieser Galanacht für Argentinien gegen Algerien. Ich bin Kevin Schulte, sage Dankeschön fürs Zuhören und bis morgen. Ciao.